Diese Episode enthält explizite Details über wahre Kriminalfälle. Weitere Infos in der Folgenbeschreibung.
Für Vida ist der 26. April 1999 ein ganz normaler Montag. Die Rentnerin genießt gerade eine Tasse Tee mit einer Freundin, als es an der Tür klopft. Eine Nachbarin steht dort mit einem Ausdruck völligen Entsetzens. Die Frau ist kreidebleich im Gesicht. Sie scheint unter Schock zu stehen. Und Vida weiß sofort, dass etwas Schlimmes passiert sein muss. Die Nachbarin bittet Vida, sie zu begleiten. Vida folgt der Frau über die Straße, ihre Tasse Tee sogar noch in der Hand. Sie hat das Gefühl, dass sie etwas brauchen wird, woran sie sich gleich festhalten kann. Vor einem Haus mit weißer, viktorianischer Fassade bleiben die beiden Frauen dann stehen.
Das Haus wird größtenteils durch eine Hecke von der Straße abgeschirmt. Aber Vida sieht es trotzdem. Es ist, als würde eine unsichtbare Hand mit voller Wucht direkt in den Magen schlagen. Denn direkt vor der Haustür, den Hinterkopf schief gegen das Holz gelehnt, liegt eine junge Frau, reglos und in sich zusammengesackt, in einer Lache aus Blut. Die Lippen der Frau sind blau und kleine Blutstropfen laufen aus ihrer Nase. Mit einer Hand hält sie einen Schlüsselbund umklammert, mit dem sie wahrscheinlich gerade ihre Haustür aufschließen wollte. Um ihren anderen Arm liegt der Griff ihrer Handtasche, in der die ganze Zeit ein Handy klingelt.
Vida ist sofort klar, dass das hier kein Unfall ist. Sie starrt auf das Gesicht der jungen Frau, das ihr so bekannt vorkommt. Ein Gesicht, das fast jeder hier in England kennt. Und dann bricht Chaos aus.
Schwarze Akte.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Schwarzen Akte mit Anne Luckmann.
Und mit Patrick Strohbusch. Hallo! Die heutige Folge ist thematisch auf jeden Fall eine ganz besondere, weil sie irgendwie viel näher dran ist an uns als True Crime Podcastern als so manch anderer Fall. Aber ihr werdet schon im Laufe der Folge wissen, was wir meinen. Wir befinden uns im Herzen Englands, mitten in der britischen Metropole London. Genauer gesagt in einem Stadtteil namens Fulham, der im Südwesten Londons liegt, direkt am Ufer der Themse. Fulham ist für seine vielen Grünflächen, historischen Gebäude und Pubs bekannt und gilt aufgrund seiner guten Anbindung als ziemlich beliebter Wohnort für Berufspendler. Viele wohlhabende Menschen leben hier, unter anderem die britische Fernsehmoderatorin und Journalistin Jill Dando. Bekannt wurde sie vor allem durch ihre Arbeit bei der BBC, wo sie bei verschiedenen Formaten moderiert. Unter anderem die True-Crime-Sendung Crime Watch. Davon haben bestimmt schon einige von euch gehört.
Das Programm könnt ihr euch als britische Version des deutschen Aktenzeichen XY vorstellen, bei dem über wahre und ungelöste Verbrechen berichtet wird, um so der Polizei bei den Ermittlungen zu helfen. Crime Watch läuft seit 1984. Und hat bereits über 1700 noch nicht aufgeklärte Verbrechen nachgestellt. Rund 8 Millionen Menschen sehen sich die Ausstrahlungen an und in mehr als einem Drittel aller Fälle konnten tatsächlich die Täter dank neuer Hinweise aus dem Publikum verhaftet werden.
Jill ist neben ihrer Arbeit für Crime Watch auch als Nachrichtensprecherin bei der BBC bekannt. Sie gilt als talentiert, vielseitig und wird für ihre feinfühlige, warmherzige und respektvolle Art geschätzt. 1997, also 2 Jahre, bevor sie vor ihrer Haustür in London angegriffen wird, da wählt die BBC sie zur Personality of the Year, also zur Persönlichkeit des Jahres. Eine riesengroße Auszeichnung für sie. Tatsächlich wird Jill häufig auch mit Prinzessin Diana verglichen. Beide sind in der britischen Öffentlichkeit sehr beliebt und haben auch optische Ähnlichkeiten und sind in den Medien hoch angesehen und respektiert. Beide hatten übrigens sogar den gleichen Friseur. Diese typische Diana-Frisur hatte Jill aber angeblich schon vor Diana. Und auch das Leben der beiden Frauen hat auf eine sehr mysteriöse Art und Weise eine unvorhergesehene und schicksalhafte Wendung genommen.
Jill wurde 1961 in Somerset geboren, einer Grafschaft im Südwesten Englands. Das heißt, zum Zeitpunkt des Angriffs ist sie 37 Jahre alt. Jill kann bisher auf ein zufriedenes, glückliches Leben zurückblicken. Die junge Frau weiß schon zu Schulzeiten, wohin die Reise beruflich für sie einmal hingehen soll. Also schreibt sie sich direkt nach dem Schulabschluss für ein Journalismusstudium ein. Sie arbeitet zunächst als Trainee bei einer regionalen Zeitung in ihrer Heimatstadt, wo auch ihr Bruder und ihr Vater angestellt sind, und wechselt dann mit Mitte 20 vom Print zum Fernsehen. Etwa zur gleichen Zeit verstirbt ihre Mutter an Leukämie, was ein heftiger Schlag für Jill und die ganze Familie ist.
Einige Jahre später verliebt sich Jill in den 14 Jahre älteren Bob, der als Manager bei der BBC arbeitet. Knapp 7 Jahre sind die beiden ein Paar, beschließen dann aber, getrennte Wege zu gehen. Auch weil beide beruflich einfach sehr eingespannt sind. Ein gutes Jahr später dann stellt eine Freundin von Jill ihr einen anderen Mann vor, einen Gynäkologen namens Alan. Zwischen Alan und Jill funkt es sofort und es dauert nicht lange, bis die beiden ihre Verlobung bekannt geben. Damit sind wir wieder im Jahr 1999 angekommen. Also, die beiden verloben sich im Januar 1999 und die Hochzeit soll im September desselben Jahres stattfinden. Doch dann kommt alles ganz anders. Denn im April 1999, also ungefähr 5 Monate vor ihrer Hochzeit, versucht ein Unbekannter, der ahnungslosen Jill vor ihrer Haustür das Leben zu nehmen.
Und damit stehen wir nun wieder gemeinsam mit der Rentnerin wieder und deren Freundin vor Jills Haus in London. Beiden Frauen ist sofort klar, dass es sich um einen Tatort handelt und sie nichts anfassen dürfen. Vida läuft los, um Hilfe zu holen. Ihre Freundin wählt den Notruf. Es dauert nicht lange, bis der Rettungsdienst eintrifft. Gemeinsam mit der Polizei, einzelnen Medien und natürlich zahlreichen Schaulustigen. Vida und ihre Freundin werden von einem Detective in das Haus eines Nachbarn namens Richard eskortiert, wo sie der Polizei alles erzählen, was sie wissen. Niemand der beiden hat die Tat an sich gesehen oder gar den Täter selbst. Dafür hat Nachbar Richard etwas höchst Interessantes zu erzählen.
Werbung. Werbung Ende.
Er berichtet, dass er etwa zur Tatzeit 2 Pieptöne gehört habe, die ihn an den Signalton eines BMW erinnert hätten. Damit meint er den Ton, der erklingt, wenn die Türen abgeschlossen werden. Daraufhin habe er Schritte gehört. Etwa 30 Sekunden später dann einen erschreckten Schrei. Einen Schuss habe er nicht gehört, dafür aber das Klappern des Gartentores. Er habe daraufhin aus dem Fenster geschaut und einen etwa 1,80 großen, weißen Mann gesehen, der relativ schnell fortgegangen ist. Richard schätzt den Mann auf etwa 40 Jahre. Wie sich herausstellen wird, ist Richard der einzige Augenzeuge, der den potenziellen Täter gesehen hat.
Das Profil, das er beschreiben kann, ist allerdings nicht wirklich sehr detailliert. Es gibt einfach echt viele 1,80 Meter große, weiße Männer Mitte 40. Das heißt, wirklich viel wird diese Information leider nicht bei den Ermittlungen helfen können. Aber es ist immerhin ein Anfang. Während der Befragung versucht das Notarztteam, Jill mit allen Kräften zu stabilisieren. Ihr Leben hängt an einem seidenen Faden. Sie hat viel Blut verloren. So viel Blut, dass ihre Kollegen vom BBC zunächst berichten, sie sei erstochen worden. Tatsächlich wurde sie aber nicht mit einem Messer, sondern mit einer Pistole attackiert. Mit einem einzelnen Schuss in den Hinterkopf.
Fast eine halbe Stunde lang kämpfen die Rettungssanitäter vor Ort um Jills Leben, bis man sie schließlich in ein nahegelegenes Krankenhaus bringt. Eine weitere halbe Stunde wird sie dort reanimiert, bis die Ärzte den Kampf aufgeben müssen. Jills Körper kann nicht mehr. Um 13.05 Uhr, also etwas mehr als eine Stunde nach dem Angriff, wird Jill für tot erklärt. Die Kugel hat ihr Gehirn nämlich so schwer verletzt, dass es keine Chance gibt, die 37-Jährige zu retten. Jills Tod löst mehr oder weniger die größte Mordermittlung des Jahrzehnts aus. Die Operation Oxborough. Warum die so heißt, das ist leider öffentlich nicht bekannt.
Es ist nicht unüblich, dass Polizeibehörden Fällen vollkommen zufällige und zusammenhangslose Namen geben. Damit wollen sie verhindern, dass ihre Arbeit durch die Wahl unbewusst beeinflusst wird oder bestimmte Verbindungen nach außen suggeriert werden. Operation Oxborough ist also einfach ein Arbeitstitel, der keinerlei Hinweis auf den Inhalt oder die Richtung der Ermittlungen gibt. Insgesamt wird die Mordkommission mehr als 2500 Personen befragen, über 1000 Aussagen aufnehmen und mehr als 1200 Autos verfolgen, die von Überwachungskameras in der Nähe des Tatorts aufgezeichnet wurden.
Genauestens beobachtet werden die Verantwortlichen dabei von den Medien, die schnell eigene Theorien veröffentlichen und der Polizei die Arbeit nicht gerade leichter machen. Gerade dadurch, dass Jill ja die Moderatorin bei Crime Watch war, ist es für die BBC ein besonderes Anliegen, dass ihre Ermordung aufgeklärt wird. Immerhin konnten durch die Arbeit von Jill und ihrem Co-Moderator ja so einige Fälle gelöst werden. Das sollte jetzt auch für die Ermordung der eigenen Star-Moderatorin gelten, oder? Alle Augen ruhen also auf den Ermittlungen. Die Erwartungen sind hoch. Ganz England will wissen, wer dem berühmten Fernsehgesicht den Tod gebracht hat und vor allem, warum.
Denn Jill ist als sehr sanfter, zugänglicher und wohlwollender Charakter bekannt, nicht nur vor, sondern auch hinter der Kamera. Es gibt also keine echte und keine Fernseh-Jill. Es ist egal, ob die Kamera läuft oder nicht, Jill ist immer sie selbst. Und genau so mögen sie auch alle. Ihre Kollegen beschreiben sie als warmherzige und großzügige Frau, ohne jegliche Allüren, der ihre Berühmtheit nichts bedeutet. Chief Inspector Hamish Campbell wird also nun mit der Leitung der Ermittlungen beauftragt. Er kommt in dem Moment am Tatort an, als der Krankenwagen mit der reglosen Jill abfährt. Und er sieht sofort, dass hier ziemlich Unordnung reingebracht wurde.
Etwa eine halbe Stunde lang hat der Rettungsdienst direkt am Tatort Erste Hilfe geleistet. Es ist also durchaus davon auszugehen, dass dabei wichtige Spuren verwischt worden sind. Tatsächlich wird Chief Inspector Campbell das auch später in einem Polizeibericht so niederschreiben. Die vergeblichen Wiederbelebungsversuche am Tatort können ein mögliches, wenn nicht gleich ein unüberwindbares Hindernis für die Ermittlung geschaffen haben. Aber Campbell und sein Team werden dennoch fündig. Sie entdecken nämlich eine leere Patronenhülse auf der Türschwelle und ein einzelnes Geschoss, das durch Jills Kopf gedrungen sein muss, dann die Haustür getroffen haben und dann auf den Boden gefallen sein muss. Die Stelle, an der das Geschoss die Tür getroffen hat, befindet sich unten an der Haustür. Das bedeutet, Jill muss entweder in die Hocke gegangen oder heruntergedrückt worden sein.
Außerdem finden die Ermittler einen Schlüsselanhänger, einen BMW-Schlüssel, einen Ohrring, eine Tasche der Luxusmarke Russell & Bromley, eine schwarze Ledertasche und zwei Fische, eingepackt in eine weiße Plastiktüte. Auch an der Obduktion nimmt Chief Inspector Campbell persönlich teil, um sich so ein besseres Bild vom Tatablauf machen zu können. Hinter dem oberen Teil von Jills linkem Ohr entdeckt der forensische Pathologe die Einschusswunde, über dem rechten Ohr befindet sich die Austrittswunde. Besonders auffällig ist aber, dass sich um die Einschusswunde herum ein Abdruck der Pistolenmündung befindet.
Das bedeutet, dass der Täter oder vielleicht ja auch die Täterin die Pistole beim Schuss mit voller Kraft gegen Jills Kopf gedrückt haben und ihren Kopf so als Schalldämpfer benutzt haben muss. So lässt sich auch erklären, dass der Nachbar Richard ja keinen Schuss gehört hat, aber einen Schrei, als die Patrone abgefeuert wurde. Denn Jill ist ja nicht sofort gestorben und niemand weiß, wie lange sie noch bei Bewusstsein war. An Jills rechtem Unterarm entdeckt der Pathologe eine kleine Prellung, die möglicherweise vom Täter stammen könnte. Abwehrverletzungen sind allerdings keine ersichtlich. Es hat also vermutlich keinen Kampf am Tatort gegeben. Jill muss von hinten überrascht worden sein, als sie gerade ihre Haustür aufschließen wollte. Sie hat ihren Mörder also nicht kommen sehen.
Noch in derselben Nacht treffen sich Chief Inspector Campbell und das gesamte Team zu einer großen Besprechung, die bis 2 Uhr am Morgen andauert. Sie alle ahnen, dass die bevorstehenden Ermittlungen die wohl größte Herausforderung ihrer Karriere darstellen würden. Sie haben es mit einem Tatort zu tun, der durch den groß angelegten Rettungseinsatz nicht mehr original ist. Die Zeugen, mit denen man heute gesprochen hatte, konnten keine konkreten Ermittlungsansätze liefern. Und es gibt unzählige Ansätze, über die es nur nachzudenken gilt. Hatte Jill doch Feinde, von denen niemand weiß? Persönlich oder beruflich? Hat sie vielleicht durch ihre Arbeit jemanden aufgebracht? Nimmt also vielleicht jemand Rache an ihr, weil sie über wahre Verbrechen berichtet und so bei einer Aufklärung geholfen hat? Handelt es sich um einen geplanten Mord oder eine spontane Tat? Oder war sie einfach zur falschen Zeit am falschen Ort? War es ein Auftragsmord oder eine spontane Mutprobe?
Ja, irgendwie scheint alles möglich. Und das macht die Ermittlungen nicht leichter. In welche Richtung sollen Campbell und sein Team jetzt also denken? Welche Möglichkeit zuerst verfolgen? Wichtig ist auf jeden Fall erstmal, die Tat und die letzten Stunden in Jills Leben so detailliert wie möglich zu rekonstruieren. Vielleicht findet man ja so einen Hinweis, in welche Richtung die Ermittlungen gehen könnten. Also, kurz zur Erinnerung. Jill und Alan waren zum Zeitpunkt ihrer Ermordung frisch verlobt und sehr verliebt. Die meiste Zeit verbrachte Jill also bei Alan und gar nicht bei sich zu Hause. Alan lebt in Chiswick, einem Londoner Stadtteil, der ebenfalls direkt an der Themse und ganz in der Nähe von Fulham liegt, wo sich ja Jills Haus befindet.
Jill nutzte ihr Haus also in erster Linie nur noch für Verwaltungsangelegenheiten. Ihre Post geht zum Beispiel noch dorthin. In den Wochen vor dem Mord hat sie nur zweimal in dem Haus übernachtet, sonst immer bei Alan. Das Paar hatte sogar geplant, dass jeder sein eigenes Haus verkauft, um zusammen ein Anwesen in der Warwick Avenue zu erstehen. An jenem Tag im April 1999 ist Jill nur nach Fulham gefahren, um ihre Post dort abzuholen. Und um die Tintenpatrone in ihrem Faxgerät zu ersetzen. Und das ist schon eine erste, sehr interessante Information. Wie konnte der Täter nämlich wissen, dass sie genau zur frühen Mittagszeit an ihrem Haus ankommen würde?
Es könnte also sein, dass jemand sie heimlich beobachtet hat oder ihr die ganze Zeit gefolgt ist. Der Gedanke, dass ihr Mörder sie zufällig dort gesehen und die Gelegenheit ergriffen hat, das wirkt irgendwie echt abwegig. Denn bei den wenigen Malen, die Jill tatsächlich bei sich zu Hause ist, muss es sich um einen wirklich großen Zufall handeln. Auch Chief Inspector Campbell sieht es ähnlich. Gegenüber der Presse äußert er die Vermutung, dass der Täter entweder ein Stalker oder ein Auftragsmörder sein könnte. Jill wurde an einem Montag ermordet. Den Sonntag davor hat sie recht entspannt verbracht. Alan war mit einem Freund Golf spielen, westlich von London, und Jill hat sich zum Mittagessen zu den beiden gesellt.
Den Abend haben Jill und Alan dann damit verbracht, ihre Hochzeit weiter zu organisieren. Unter anderem haben sie ihre Gästeliste zusammengestellt. Genau die Liste, die Alan tragischerweise später nutzen wird, um zu Jills Beerdigung einzuladen. Zu diesem Zeitpunkt hat Jill zwei anstrengende Arbeitswochen vor sich und freut sich auf ein paar ruhigere Tage. Wobei Jills Montag alles andere als ruhig aussieht, wenn man sich ihren vollen Terminkalender anschaut. Jill verlässt das Haus von Alan um kurz nach 10 an diesem Montag in ihrem dunkelblauen BMW Cabrio. Um kurz vor 10:30 kauft sie in einer Fischhandlung zwei Filets. Die beiden Fische in der weißen Plastiktüte, die man später am Tatort finden wird.
Der letzte Anruf, den sie annimmt, ist um 11.23 Uhr. Da befindet sie sich den Hintergrundgeräuschen nach zu urteilen noch in der Fischhandlung. Zu diesem Zeitpunkt hat Jill gerade noch weniger als 10 Minuten zu leben. Doch sie scheint nicht zu ahnen, was auf sie zukommt. Alle Menschen, die Jill an diesem Morgen begegnet sind oder mit denen sie in irgendeiner Weise Kontakt hatten, die berichten, dass sie entspannt und gut drauf war. Sie wirkte in keiner Weise irgendwie beunruhigt, allerhöchstens ein bisschen busy, weil sie so viele Sachen auf ihrer To-Do-Liste hatte. Am Mittag wäre Jill noch zu einer Wohltätigkeitsveranstaltung eingeladen gewesen und sie hatte an dem Tag noch einen Termin zur Anprobe ihres Brautkleids.
Der nächste Anruf auf Jills Handy geht um 11.31 Uhr ein, doch den nimmt sie nicht mehr an. Der Anruf wird auf den Anrufbeantworter weitergeleitet. Vermutlich ist dies genau das Klingeln, das Vida und die Nachbarin gehört haben, als sie Jill vor der Haustür gefunden haben. Jills letzte Stunden können durch Augenzeugenberichte, Aufnahmen von Überwachungskameras, Kassenzetteln und Telefonaufzeichnungen rekonstruiert werden. Nur die wirklich letzten Momente in Jills Leben bleiben ein Rätsel. Die Zeitung The Guardian schildert den Moment der Ermordung in einem Artikel aus dem Jahr 2002 wie folgt.
Als Jill im Begriff war, ihren Schlüssel ins Schloss zu stecken, um die Haustür ihres Zuhauses in Fulham zu öffnen, wurde sie von hinten gepackt. Mit seinem rechten Arm hielt der Angreifer sie fest und drückte sie zu Boden, sodass ihr Gesicht fast den gefliesten Schritt der Veranda berührte. Dann feuerte er mit seiner linken Hand einen einzigen Schuss auf ihre linke Schläfe, der sie sofort tötete. Die Kugel trat über ihrem Ohr in ihren Kopf ein, parallel zum Boden, und trat auf der rechten Seite ihres Kopfes wieder aus.
Aber Wer ist der Mann, der Jill so gezielt getötet hat? Die Polizei spricht mit insgesamt 7 Zeugen, die behaupten, zur Tatzeit einen seltsam verdächtig wirkenden Mann mit einem Handy gesehen zu haben. Einige wollen ihn am Ufer der Themse gesehen haben, wo er möglicherweise die Tatwaffe im Fluss versenkt haben könnte. Außerdem sei ein Mann gesichtet worden, der außergewöhnlich stark schwitzend an einer Bushaltestelle in der Nähe gewartet habe. Das klingt allerdings nicht wirklich nach einem Mörder auf der Flucht. Wenn es wirklich ein Auftragsmörder war, hätte er wahrscheinlich so starke Nerven, dass er gar nicht so sehr ins Schwitzen kommen würde.
Und wenn man nach einem Mord auf der Flucht ist, würde man dann wirklich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren? Also klar, in einer vollen U-Bahn kann man gut untertauchen, aber erst auf einen Bus warten? Das klingt eher nicht so plausibel. Und das empfinden auch Chief Inspector Campbell und sein Team so. Es gibt einfach so viele Leute, die sich nach der Ermordung bei der Polizei melden und von irgendwelchen verdächtigen Sichtungen erzählen. Einige berichten von einem Mann mit einer großen Brille, der vor Jills Haus herumgelungert haben soll, kurz vor der Tat. Ein anderer wurde gesehen, wie er in der Nähe des Tatorts in einem Range Rover saß, der nicht ordnungsgemäß geparkt war.
Tatsächlich lässt sich auf Überwachungskameras erkennen, wie 22 Minuten nach Jills Ermordung ein blauer Range Rover mit hoher Geschwindigkeit eine Straße ganz in der Nähe ihres Hauses entlang fährt. Aber auch da ist wieder die Frage, wenn es wirklich ein Profi ist, der nach einem Mord flieht, würde er dann so auffällig schnell fahren? Eigentlich ja nicht, denn gerade ein Profi muss doch wissen, wie er sich unauffällig verhält und möglichst schnell wieder in die Menge eintauchen kann. Aber wie auch immer. Der Polizei gelingt es nicht, diesen Range Rover oder den Fahrer zurückzuverfolgen. Das Fahrzeug selbst taucht nicht wieder auf dem Radar auf.
All diesen möglichen Spuren gehen Campbell und sein Team nach. Und das braucht natürlich Zeit. Mittlerweile sind mehrere Wochen vergangen. Und noch immer befindet sich niemand in Polizeigewahrsam, der mit dem Verbrechen in Verbindung gebracht werden kann. In einer BBC-Dokumentation nimmt Detective Campbell dazu Stellung. Er sagt, einzelne Maßnahmen zur Aufspürung und Eliminierung einer Person können gern auch mal nur einen Tag in Anspruch nehmen. Eine Maßnahme dagegen kann aber auch schnell mal 2 Wochen dauern. Aber es gibt Tausende davon. Und das ist das Problem, wenn man in einem Mordfall ermittelt, bei dem jemand von einem völlig Fremden ermordet worden ist.
Denn dass es niemand aus Jills persönlichem Umfeld war, davon kann die Polizei sicher ausgehen. Selbst Ellen, ihren trauernden Verlobten, haben sie überprüft und offiziell als Verdächtigen ausgeschlossen. Es gibt einfach niemanden aus ihrem Bekanntenkreis, der ihr Böses will. Das heißt, es muss höchstwahrscheinlich ein Fremder gewesen sein. Vielleicht der Mann Mitte 40, den Nachbar Richard kurz nach dem Mord vom Tatort hat weggehen sehen. Oder der Mann mit dem Mobiltelefon, von dem einige berichtet haben. Oder der Mann an der Bushaltestelle.
Um etwas Ordnung in die ganzen, teils auch sehr unterschiedlichen Angaben zu bringen, veröffentlicht die Polizei also 4 Tage nach dem Mord ein Phantombild des Hauptverdächtigen. Es handelt sich dabei um die Zeichnung eines dunkelhaarigen Mannes zwischen 30 und 40 mit kurzen Haaren. Ihr könnt euch das Phantombild selbst mal anschauen, das haben wir natürlich in den Shownotes verlinkt. Und ich finde, Patrick, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber ich finde, der sieht relativ unauffällig aus. Also ich würde mir das Gesicht beim Vorbeilaufen jetzt wahrscheinlich nicht groß merken.
Also immerhin kann man ausschließen, dass es sich nicht um eine Frau handelt, aber das war es im Endeffekt auch irgendwie schon. So hilfreich ist es leider dann auch nicht.
Ihr könnt euch da ja mal euer eigenes Bild machen. Experten erstellen außerdem ein psychologisches Profil des Täters. Doch weder dieses Profil, noch das Phantombild, noch die Auswertung von unzähligen Stunden Kameramaterial oder Zeugenaussagen bringen die Ermittlungen irgendwie voran. Es ist so, als hätte sich dieser Mann einfach in Luft aufgelöst. Er kam, tötete und ist dann schnell wieder verschwunden. Am helllichten Tag, mitten in einem Londoner Wohngebiet.
Am 18. Mai 1999, also etwa 3 Wochen nach der Tat, strahlt Crime Watch eine Folge über Jills Ermordung aus. Was an sich ja auch schon sehr absurd ist. Ihr Kollege Nick, der sonst die Show immer gemeinsam mit Jill moderiert, steht nun alleine vor der Kamera. Er sagt, und wir zitieren, "Das hier ist eine düstere und für mich irgendwie auch surreale Folge. Es kann echt herausfordernd sein, hier bei Crime Watch über wahre Verbrechen zu berichten, auch wenn wir die Menschen dahinter in der Regel nicht kennen. Es ist fast unmöglich für mich, jetzt über Jills Tod zu sprechen. Jill war viel mehr als nur eine Kollegin. Sie war die Freundin von uns allen. Ohne sie ist Crime Watch nicht mehr, was es einmal war. Aber Crime Watch war Jills Leidenschaft. Und so, wie sie anderen bei der Aufklärung von Verbrechen geholfen hat, so hoffen wir jetzt, genau dasselbe zu tun. Für sie, ihre Familie und ihren Verlobten.
Nick ruft die Öffentlichkeit dazu auf, mit Hinweisen zur Polizei zu gehen. Jeder noch so unwichtig erscheinende Tipp kann helfen. Man sieht ihm auch richtig an, dass er bei jedem Wort um Fassung ringen muss. Und wenn ihr euch diese Sendung auch mal selbst anschauen möchtet, dann packen wir euch den Link zum YouTube-Video natürlich auch in die Shownotes. 3 Tage nach dieser Ausstrahlung und ungefähr einen Monat nach ihrem Tod, da wird Jill beerdigt. Tausende Menschen nehmen daran teil, natürlich ihre Familie, Freunde, Kollegen. Und die Polizei hofft, vielleicht auf der Trauerfeier oder an ihrem Grab eine verdächtige Person zu erspähen. Doch keine Chance. Sollte Jills Mörder zu ihrer Beerdigung gekommen sein, dann verhält er sich leider ziemlich unauffällig.
Und nach knapp einem Monat Ermittlungsarbeit ist Detective Campbell mit seinem Latein am Ende. Die Leitung der Ermittlungen wird einem neuen Inspektor gegeben, einem Detective namens Brian Edwards. Das Team wird neu organisiert und aufgestockt, Campbell bleibt aber als Ermittler im Boot. Unter Edwards Leitung wird der Fall noch einmal komplett neu aufgerollt. Man hofft auf frische neue Erkenntnisse. Höchst motiviert lässt Edwards am 27. Mai 1999, also gut einen Monat nach der Tat, einen Verdächtigen über Nacht in Gewahrsam nehmen. Es handelt sich um einen Mann, der als Bestatter arbeitet.
Wie sich dann allerdings herausstellt, hat dieser Mann überhaupt gar keine Verbindung zu dem Fall. Deshalb wird er am folgenden Morgen auch wieder freigelassen. Dafür wird Ende Juli 1999, also wiederum 2 Monate später, ein neues spannendes Detail veröffentlicht. Denn auf der Patrone, die man am Tatort gefunden hat, da befinden sich 6 winzige, aber auffällige Markierungen, die jemand absichtlich dort hineingehämmert haben muss. Solche Markierungen könnten dazu dienen, das Geschoss an seinem Platz zu halten oder die Lautstärke des Schusses zu reduzieren.
Es ist möglich, dass diese Modifizierung der Patrone ein Markenzeichen, eine Gewohnheit oder eine Eigenart des Mörders sein könnte. Man bittet daher die Öffentlichkeit, aber insbesondere alle Händler für Munition und Waffen um Informationen zu diesen Markierungen. Als Anreiz bieten 2 Zeitungen sogar 100.000 Pfund zur Belohnung an für Hinweise, die zur Festnahme von Jills Mörder führen. Anrufe und Hinweise gehen viele ein, doch keiner davon entpuppt sich als heiße Spur.
Mittlerweile sind schon 100 Tage seit Jills Tod vergangen und noch immer tappt die Polizei im Dunkeln. Dabei ist man schon so vielen Möglichkeiten nachgegangen, zum Beispiel der Stalker-Theorie. Angeblich sollen 3 Männer in den Wochen vor dem Mord eine seltsame Fixierung auf Jill gezeigt haben. Einer soll versucht haben, seinen Namen auf ihre Stromrechnung einzutragen. Ein anderer wollte wohl ihr Telefon auf seinen Namen umstellen und wieder ein anderer auf ihre privaten Dokumente zugreifen. Es ist aber nicht klar, ob es sich dabei um dieselbe Person handelt oder um 3 verschiedene Männer.
Die Polizei hat das natürlich näher geprüft. Doch die Spur konnte zu keinem Durchbruch führen. Es ist so gut wie nichts über diese Männer öffentlich bekannt. Aber hätte die Polizei einen von ihnen als Mörder identifiziert, dann würden wir es wissen. Auch wenn es theoretisch möglich wäre, dass ein Stalker sich an ihre Fersen geheftet haben könnte, so gibt es keine Beweise, die das unterstützen. Die Polizei geht sämtliche Aufzeichnungen von Überwachungskameras durch, auf denen Jill in den letzten Wochen vor ihrem Tod zu sehen ist. Auf nicht einer Aufnahme läuft jemand Dubioses hinter ihr her oder spricht sie an.
Doch dann kristallisiert sich aus den Anrufen mit Hinweisen, die immer besonders zahlreich nach einem öffentlichen Aufruf wie bei Crime Watch eingehen, ein Name heraus, nämlich Barry. Als man beginnt, Barry zu überprüfen, da stellt man fest, dass er alles andere als eine weiße Weste hat. Er ist mehrfach vorbestraft, unter anderem wegen Vergewaltigung. Barry wurde 1960 geboren und ist damit knapp 1,5 Jahre älter als Jill. Barry wächst als jüngstes von 3 Kindern auf und man diagnostiziert ihm schon in jungen Jahren eine Persönlichkeitsstörung und Epilepsie. Die Familie zerbricht, als seine Eltern in einem heftigen Scheidungskrieg auseinandergehen. Mit 12 Jahren kommt Barry in ein Heim für Kinder mit erhöhtem Förderbedarf.
Als Erwachsener beginnt er sich neu zu erfinden, in seiner Fantasie. Er behauptet, Mitglied bei einer Spezialeinheit der britischen Armee zu sein und nimmt in seinen Vorstellungen sogar die Identität eines bekannten SAS-Soldaten an. SAS, kurz zur Erklärung, steht für Special Air Service. Der SAS wurde während des Zweiten Weltkriegs aufgestellt und war unter anderem dafür verantwortlich, Informationen über Feinde zu sammeln oder Ziele hinter den feindlichen Linien zum Beschuss zu markieren. Barry stellt sich vor, zu sein, was er nicht ist. Sein Interesse am Militär und insbesondere an Waffen treiben ihn dazu an, es sogar in echt mit einer Bewerbung bei der Army zu versuchen.
Er nimmt an mehreren Trainingstagen teil, wo er lernt, Sturm- und Maschinengewehre zu warten und zu schießen. Doch zu seiner großen Enttäuschung lehnt die Army ihn schließlich ab. Barry ist nicht für den Militärdienst geeignet. Er schlägt sich dann mit Gelegenheitsjobs durch und arbeitet auch für kurze Zeit als Bote bei der BBC. Doch so richtig rund scheint es bei ihm nicht zu laufen. In den folgenden Jahren wird er mehrfach für sexuelle Übergriffe auf Frauen belangt, für die er teilweise sogar kürzere Haftstrafen absitzen muss. Die längste etwa 1,5 Jahre. Kurz nach seiner Entlassung findet ihn die Polizei, wie er sich in einem Gebüsch vor dem Kensington Palace versteckt, also dort, wo zu der Zeit Prinzessin Diana wohnt. Barry trägt ein 30 cm langes Jagdmesser und ein ungefähr 15 Meter langes Seil bei sich. Dieser Vorfall hat überraschenderweise aber keine juristischen Konsequenzen für ihn.
Als man ihn fragt, was er zur Tatzeit von Jills Ermordung gemacht habe, gibt er an, bei sich zu Hause gewesen zu sein. Etwa zwischen 12.30 Uhr und 12.45 Uhr sei er dann zum Büro einer Behindertenorganisation gegangen. Kurz zur Erinnerung, Jill wurde etwa gegen 11.30 Uhr erschossen, also als Barry seinen Angaben nach noch zu Hause war. Sein Alibi reicht ihm nicht aus, um ihn frei von jedem Verdacht zu machen. Die Polizei lässt im April 2000, also ein knappes Jahr nach dem Mord, Barrys Wohnung durchsuchen, wo man jede Menge Magazine über Waffen und Kampfsport findet, ebenso wie einige Zeitschriften, auf deren Cover Jill zu sehen ist.
Und dann gibt es da noch diesen einen anderen, besonderen Fund. Die Detectives entdecken nämlich tausende nicht entwickelte Fotos, die Barry von scheinbar ahnungslosen Frauen auf der Straße geschossen haben muss. Knapp 100 dieser Frauen geben später an, auch von Barry belästigt worden zu sein. Bei einigen seien tiefe psychologische Narben davon zurückgeblieben. Aber auf keinem der Fotos ist Jill zu sehen. Aber dafür gibt es eines von Barry selbst. Ein Bild, auf dem er eine Gasmaske trägt und eine Waffe in der Hand hält. Das könnt ihr euch auch mal in den Shownotes anschauen.
Ein Mantel von Barry schickt die Polizei ins Labor. Darauf ein einzelnes Partikel eines Schusswaffenrückstandes. Ein forensischer Test zeigt, dass dieser winzige Rückstand vom gleichen Typ Waffe ist, wie die Waffe, von der man annimmt, dass Jill damit getötet worden ist. Denn dieser Rückstand wurde auch in Jills Haar und an der Patrone vor ihrer Haustür gefunden. Damit ist der Fall für die Ermittler klar. Sie haben Jills Mörder gefunden. Barry wird also am 25. Mai 2000 festgenommen und vor Gericht gestellt. Er behauptet aber weiterhin, nichts mit all dem zu tun zu haben.
Für die Operation Oxborough ist Barrys Verhaftung natürlich der lang ersehnte Durchbruch. Endlich können sie der Öffentlichkeit die Antworten geben, auf die alle so lange gewartet haben. Keine falschen Spuren und Sackgassen mehr, sondern endlich Klarheit. Am 25. Mai 2000 wird Barry wegen des Mordes an Jill angeklagt, also etwas mehr als ein Jahr nach der Tat. Und jetzt wird's interessant, denn die Beweislage gegen ihn ist wirklich sehr dünn. Denn bis auf dieses eine Partikel ruht der Fall allein auf Indizien. Niemand hat den Mord gesehen und auch die Tatwaffe bleibt ja verschwunden. Barrys Vorstrafen und auch der Vorfall am Kensington Palace dürfen vor Gericht nicht gegen ihn verwendet werden.
Was man also gegen ihn hat, ist, dass mehrere Anrufer seinen Namen genannt haben, vermutlich aufgrund seiner Historie mit den sexuellen Belästigungen. Dazu kommt ein nicht sehr stabiles Alibi, das auch von niemandem bestätigt werden kann. Und dass einer von Jills Nachbarn Barry in der Straße gesehen haben will, allerdings Stunden vor der Tatzeit. Was man in seiner Wohnung gefunden hat, stellt Barry des Weiteren in ein seltsames Licht. Er hat offensichtlich Stalking-Tendenzen. Unter den ganzen Frauenfotos findet sich zwar nicht Jill selbst, dafür entdeckt man dort aber andere bekannte Gesichter aus der Medienlandschaft.
Die Waffe auf dem Foto mit der Gasmaske könnte die Tatwaffe sein. Gewissheit gibt es da aber nicht. Was wohl jedoch am schwersten gegen ihn wiegt, ist der Schusswaffenrückstand auf seinem Mantel. Barry selbst beharrt auch vor Gericht auf seine Unschuld. Trotzdem spricht ihn die Jury im Juli 2001 mit einer Mehrheit von 10-1 schuldig. Er muss also lebenslang in Haft, aber er hält auch noch im Gefängnis daran fest, dass er mit dem Mord nichts zu tun hat. Auch Barrys Schwester ist von seiner Unschuld überzeugt und kämpft dafür, dass der Fall noch einmal neu vor Gericht verhandelt wird.
Ihr Anwalt lässt ein psychologisches Gutachten erstellen, bei dem herauskommt, dass Barrys IQ im niedrigsten 1% der Bevölkerung liegt. Demnach ist also anzuzweifeln, ob Barry tatsächlich in der Lage gewesen wäre, ein Verbrechen von dieser Größenordnung zu planen, ohne Augenzeugen durchzuführen und dann erfolgreich zu vertuschen. Dazu kommt, dass man in den USA zu der Zeit schon damit beginnt, die Zuverlässigkeit von Schusswaffenrückständen zu hinterfragen. Die Bedenken wegen möglicher Kontamination von außen seien einfach zu hoch, wie so ein Mantel, der draußen ja allen möglichen Partikeln ausgesetzt ist.
Mit all diesen Argumenten schafft der Anwalt es, dass man Barrys Fall tatsächlich nochmal neu vor Gericht hört. Und Barry wird dabei freigesprochen. Denn es gibt einfach keine wirklichen Beweise gegen ihn. 8 Jahre lang hat Barry also unschuldig im Gefängnis gesessen. Doch man verweigert ihm die Zahlung von Schadensgeld. Für die Entschädigung gibt es im britischen Recht strenge Regeln. Es verlangt zum Beispiel in der Regel neue Unschuldsbeweise, anstatt nur eine aufgehobene Verurteilung. Aber wenn Barry es jetzt nicht war, wer war es denn jetzt?
Werbung. Werbung Ende.
Wir haben im Laufe der Folge heute ja schon so einige Möglichkeiten angesprochen und möchten uns jetzt gern noch die Zeit nehmen, um die ganzen Theorien, die es zu diesem Fall gibt, einmal einzeln durchzugehen. Denn die Polizei hat ja in alle erdenklichen Richtungen ermittelt und dabei sind teilweise ganz schön kuriose Denkansätze bei rumgekommen.
Also, Theorie Nummer 1. Das Ganze könnte ein zufälliger Gewaltakt gewesen sein. Vielleicht hat jemand einfach nach einem Kick gesucht. Das vermutet zum Beispiel Jills Bruder. Doch passt dazu die berechnende Art und Weise, mit der der Mörder vorgegangen ist? Die scheinbar extra präparierte Patrone und das Wissen, wie man den Kopf des Opfers als Schalldämpfer nutzt? Das wirkt alles nicht wirklich wie ein Zufall.
Kommen wir zur Theorie Nummer 2. Es könnte ein Stalker oder ein besessener Fan gewesen sein. Nur jemand, der Jill beobachtet, hätte wissen können, dass sie an jenem Montagmittag zu Hause sein würde. Das Ding ist allerdings auch, dass es gar nicht so leicht ist, in Großbritannien an eine Waffe zu kommen.
So wie es aussieht, kannte sich Jills Mörder mit dem Töten aus. Und damit wären wir direkt schon bei Theorie Nummer 3. Vielleicht war es auch ein professioneller Auftragsmord. Doch mit welchem Motiv? Und wer könnte den Auftrag gegeben haben? Es könnte vielleicht jemand aus ihrem beruflichen Umfeld gewesen sein, ein Geschäftspartner oder professioneller Rivale, der ihr den Ruhm nicht gönnt.
Oder vielleicht war es auch jemand anderes, dem Jills Arbeit inhaltlich nicht gefällt. Immerhin hat sie durch ihr Mitwirken bei Crime Watcher dabei geholfen, Verbrechen aufzuklären. Vielleicht hat sich also jemand dadurch bloßgestellt oder bedroht gefühlt und wollte Jill aus dem Weg schaffen. Die Zeitung The Standard schreibt, dass das jedoch sehr unwahrscheinlich sei. Kriminelle würden nämlich sowieso nur selten Rache an den Ermittlern nehmen, die sie hinter Gittern bringen, geschweige denn an der Moderatorin einer Fernsehsendung. Auf der anderen Seite soll Jill einmal selbst zugegeben haben, dass ihre Rolle in der Sendung ihr manchmal Sorgen bereitet, wegen möglicher Racheakte.
2017 soll ein investigativer Journalist und ehemaliger Polizist laut eines Artikels der englischen Zeitschrift The Week enthüllt haben, dass er ein Gespräch mit einem anonymen Auftragsmörder geführt habe, der behauptet, die Identität von Jills Mörder zu kennen. Der Auftragsmörder habe allerdings solch eine Angst vor Jills wahrem Mörder gehabt, dass er ihn niemals identifizieren würde, aus Angst, von ihm verfolgt zu werden. Und das führt uns direkt zu einem weiteren Punkt in der Auftragsmordtheorie, nämlich dass es sich um einen serbischen Auftragsmörder handeln könnte.
Anfang 1999 waren das Vereinigte Königreich und die NATO am Kosovo-Krieg beteiligt. Der Krieg war das Ergebnis eines jahrzehntelangen Konflikts um den Status des Kosovos innerhalb der jugoslawischen Föderation. Millionen Menschen mussten fliehen, es kam zu Massenvergewaltigungen und unzähligen Toten. Jill hatte nur wenige Wochen vor ihrem Tod in einer Fernsehsendung auf die humanitäre Katastrophe aufmerksam gemacht und einen Spendenaufruf für die Geflüchteten gestartet. 3 Tage vor ihrem Tod wurde ein Fernsehsender in Belgrad bei einer NATO-geführten Offensive getroffen.
Und kurz als Erklärung noch, damit man die geschichtlichen Hintergründe besser einordnen kann, die jugoslawische Föderation gibt es heute nicht mehr. Auf dem Gebiet des ehemaligen Jugoslawiens, das etwas kleiner war als die alte Bundesrepublik Deutschland, haben sich seit 1991 7 Staaten formiert. Slowenien, Kroatien, Bosnien-Herzegowina, Serbien, Montenegro, Kosovo und Mazedonien. Könnte das also eine Erklärung sein? Will sich ein Akteur aus Serbien für die Bombardierung des Fernsehsenders rächen? Also quasi ein Angriff auf die Medien gegen einen anderen? Oder ist sie in den Fokus eines Unterweltbosses geraten, dem ihre politische Einmischung nicht passt? Es gibt so viele Möglichkeiten, so viele Richtungen, in die man denken könnte.
Also machen wir weiter mit Theorie Nummer 4. Es könnte jemand von der IRA gewesen sein, der irisch-republikanischen Armee. Die IRA ist eine paramilitärische Organisation, die für die irische Unabhängigkeit und gegen die britische Herrschaft in Nordirland kämpfte. Ursprünglich wurde die im frühen 20. Jahrhundert gegründet und hat dann im Laufe der Jahre verschiedene Flügel und Fraktionen entwickelt. In Barrys zweitem Prozess soll ein Brief eines IRA-Mitglieds ans Licht gekommen sein, der behauptet, Teil eines 4-köpfigen Auftragsmordteams zu sein. Dieses Team soll Jill wegen ihrer Arbeit bei Crime Watch und ihrer Verbindung zur britischen Polizei ins Visier genommen haben. Es bestehe wohl die Angst, dass Jill sich vom britischen Establishment manipulieren lasse und den Friedensprozess mit Nordirland stören könnte.
Eine weitere Theorie besagt, also Theorie Nummer 5, dass Jill von einem pädophilen Ring gewusst haben soll. Angeblich habe sie ihre Chefs bei der BBC davon überzeugen wollen, diesen Ring aufzudecken. Könnte es also sein, dass sie aus dem Weg geschafft wurde, damit sie die Namen der Verantwortlichen nicht preisgibt?
Laut Theorie Nummer 6 könnte Jill auch von einem russischen Mafia-Boss getötet worden sein, dessen Ego sie gekränkt hatte, als sie seine Avancen während eines Drehs zurückgewiesen hatte.
Oder etwas ganz anderes. Laut Theorie Nummer 7 könnte es sich um eine Verwechslung handeln. Eine Kollegin von Jill hatte sich undercover bei einer französischen Modelagentur eingeschlichen, um dortige Missstände aufzudecken. Dabei ging es auch um Missbrauchsvorwürfe gegen den Chef dieser Agentur. Diese Journalistin ist zufällig eine Patientin bei Alan, Jills Verlobten, der ja Gynäkologe ist. Könnte Jill also fälschlicherweise ermordet worden sein, obwohl man eigentlich ihre Kollegin zum Schweigen bringen wollte? Beide Frauen sind blond und haben eher schmalere, oval geformte Köpfe, aber wenn man 2 Fotos von ihnen vergleicht, dann war es das auch schon mit den Gemeinsamkeiten.
Und man sollte ja eigentlich davon ausgehen, dass ein Mörder genau hinsieht, wen er da vor sich hat, bevor er zuschlägt. Vor allem, da der Mord ja direkt vor Jills Haustür geschehen ist. Warum sollte Jills Kollegin auch deren Haustür aufschließen? Ihr seht also, es gibt unheimlich viele Möglichkeiten und Spekulationen und man könnte sicher viele Stunden über all diese Theorien diskutieren und spekulieren, aber Fakt ist, dass Jills wahrer Mörder bis heute nicht identifiziert werden konnte. Niemand weiß, wer Jill Dandoo wirklich getötet hat oder warum sie sterben musste.
Und auch wenn der Mord schon einige Jahre her ist, so ist die Tat noch lange nicht vergessen. Netflix hat 2023, also erst vor kurzem, eine 3-teilige Doku-Serie zu dem Fall mit dem Titel Der Mord an Jill Dandoo rausgebracht, in der sich Familie, Freunde, Journalisten, Anwälte und Ermittler alle die eine Frage stellen. Wer hat Jill getötet? Und wer weiß, vielleicht kommt ja doch noch eines Tages der entscheidende Hinweis rein. Doch bis dahin bleibt das Rätsel um Jills Ermordung leider ungelöst. Trotz einer der größten Mordermittlungen in der britischen Geschichte.
Alan, Jills Verlobter, hat nach 9 Jahren der Trauer eine andere Frau geheiratet. Er arbeitet heute als Gynäkologe für die Royal Family und hat auch die Geburt der Kinder von Prinzessin Kate und Prinz William begleitet. Nick, Jills Crime Watch Co-Moderator, der hat gemeinsam mit Alan ein akademisches Institut zu ihren Ehren gegründet und dafür fast 1,5 Millionen Pfund an Spendengeldern eingesammelt. Seit dem 26. April 2001, dem 2. Jahrestag ihres Mordes, gibt es das Jill Dando Institute of Crime Science am University College of London. Und damit endet der Fall der heutigen Folge. Und ich muss sagen, ich finde es richtig gruselig, dass jemand, der sich jahrelang mit True Crime Cases beschäftigt, am Ende selbst ermordet wird, oder?
Ja, auf jeden Fall. Das ist wirklich das Gruseligste, was wir uns auch so vorstellen können. Und das wünscht man natürlich auch absolut niemandem.
Ja, und wir beide haben auch schon in der Vorrecherche gesagt, dass wenn man anderen von diesem Fall erzählt, dann klingt das halt irgendwie wie eine super schlechte Idee für eine Netflix-Serie oder einen Film oder so, weil das halt irgendwie so, ja, klischeehaft klingt. Und ich finde, deswegen macht's das halt so krass, dass das aber tatsächlich so passiert ist.
Und ich finde auch, also besonders dadurch, dass sie ja auch bei so vielen Fällen involviert war, die vielen Theorien, die wir jetzt durchgegangen sind, finde ich deutlich, ich sag mal, logischer, als wenn wir sonst so Theorien durchgehen. Ne, auch so eine Sachen wie, da war jetzt ein Auftragsmörder, der dahinter gesteckt hat. Einfach, weil sie irgendwie ja mit so vielen bösen Menschen im Endeffekt auch zu tun hatte. Und deswegen würde uns natürlich auch sehr interessieren, was ihr zu den ganzen Sachen, zu den ganzen Theorien sagt. Schreibt uns das einfach mal auf Instagram, da heißen wir Schwarze Akte. Und ich würde sagen, damit schließen wir auch den Fall für heute und wir hören uns kommende Woche überall dort, wo es Podcasts gibt. Wir sind eure Hosts
Anne Luckmann
und Patrick Strohbusch.
Redaktion Silva Hanekamp und wir.
Schnitt Anne Luckmann.
Intro und Trainer gesprochen von Pia Rona Sachse.
Producer Falco Schulte.
Die Schwarze Akte ist eine Produktion der JuLab Studios.